Kapitel, das werde ich uns vorlesen. Es ist das sogenannte Danklied der Befreiten. Am Tag deiner Rettung wirst du Israel singen. Dich will ich loben, o Herr. Du warst zornig auf mich, doch dein Zorn hat sich gelegt. Und du hast mich wieder getröstet. Ja, so ist mein Gott. Er ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet. Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr daraus Wasser schöpfen. An jenem Tag werdet ihr sagen: Lobt den Herrn und preist seinen herrlichen Namen. Erzählt den Völkern, was er getan hat. Ruft in die Welt, wie groß und erhaben er ist. Singt zur Ehre des Herrn, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Auf der ganzen Erde soll man es hören. Ihr Einwohner von Jerusalem, jubelt und singt, denn groß ist der heilige Gott, der mitten unter euch wohnt.
Liebe Schwestern und Brüder, als Rektor der Theologischen Hochschule werde ich häufig gefragt: Mensch, Andreas, ihr bildet doch junge Leute in evangelischer Theologie aus. Was ist denn der Kern der evangelischen Theologie? Was ist denn ihr Wesen? Worauf kommt es an, wenn man evangelische Theologie studiert? Und je nachdem, wer mich dann fragt, sage ich: Die Rechtfertigungslehre. Darauf kommt es an. Und wenn dann die Leute so traurig gucken wie sie jetzt gerade, dann sage ich: Naja, dass es vor Gott nicht darauf ankommt, dass du was Tolles tust oder wer Tolles bist, sondern dass Gott dir in Jesus Christus gut ist, wenn du an ihn glaubst. Die Frage, was uns vor Gott ins Recht setzt, wie wir vor Gott gut werden, die beschäftigt uns ja nicht erst 2017, wo wir zusammen mit den evangelischen Geschwistern und auch den katholischen Brüdern und Schwestern fragen nach den Ursprüngen der Rechtfertigungslehre, sondern die Frage ist eigentlich uralt. Schon Paulus und Petrus haben sich gestritten in Antiochien darüber, worauf es im Glauben denn eigentlich ankommt. Sie kennen diese Stelle alle aus dem Galaterbrief 2, wo Petrus, der die Freiheit aus Glauben gewonnen hatte, so frei geworden war, dass er mit Heiden an einem Tisch essen konnte. Das hat er eine Zeit lang gemacht und dann kamen jüdische Geschwister, ehemalige Juden aus Jerusalem nach Antiochien und Petrus knickte wieder ein und fing an, die jüdischen Speisegebote wieder zu beachten. Und deswegen wurde Paulus so ernst, als er ihn zurechtwies und ihm sagte, worauf es im Glauben denn eigentlich ankommt. Und das ist unser Wort Gottes für den heutigen Gottesdienst aus Galater 2, Vers 16 und 19 bis 20. Da sagt Paulus zu Petrus: Mensch, Petrus, wir wissen doch inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch gute Werke, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden, nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes peinlich genau erfüllen. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch durch gute Werke Anerkennung. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Und dieses Urteil ist tatsächlich an mir vollstreckt worden. Das heißt, mein altes Leben ist beendet, damit ich jetzt ganz neu für Gott leben kann. Durch den Glauben erkenne ich, dass mein altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist. Jetzt habe ich ein neues Leben. Das wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein neues Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Als Martin Luther in 1531 über dieser Stelle des Galaterbriefs saß. Er liebte den Galaterbrief ja ohnehin so sehr, dass er dem Galaterbrief den Namen seiner Frau gab und sagte, ich lese in meiner Käthe, ich weiß nicht, wer von Ihnen das macht und sagt, ich lese in meiner Kerstin oder in meinem Udo. Auf jeden Fall hatte Luther den Galaterbrief so lieb, dass er über seiner Käthe saß und sagte, was hier steht, lässt sich auf zwei einfache Sätze bringen. Unser evangelischer Glaube, sagt Luther, hat deswegen Gewissheit, weil er uns von uns selber wegreißt und außerhalb von uns selber gründet. Da hören wir zwei wichtige Sätze, die Galater 2 erklären sollen. Der Glaube reißt uns von uns selber weg und gründet uns außerhalb von uns selber in Christus. Und dann steckt da noch ein dritter Satz drin, den Luther nicht direkt sagt, aber der sich aus den ersten beiden ergibt. Durch den Glauben schenkt uns Gott auch uns selbst wieder. Gehen wir die Sätze Luthers mal der Reihe nach durch. Durch den Glauben reißt uns Gott von uns selber weg. Was ich hier sage, klingt ja auch für Walldorfer und Wieslocher gefährlich. Wir wollen ja nicht, dass uns was entrissen wird. Zu Hause habe ich eine Hausratsversicherung abgeschlossen, falls doch mal was entrissen wird. Aber dass wir uns selber entrissen werden, das kann uns doch wirklich nicht gefallen. Alle Psychologen schärfen uns ein, dass das Gegenteil der Fall sein soll. Dass wir uns selber finden sollen, unsere Ressourcen nutzen sollen, was aus uns machen. Und deswegen gelte doch eher, verwirkliche dich selbst, aber nicht, was Galater 2 sagt, dass mein altes Leben von mir nicht mehr bestimmt wird, sondern dass ich ein neues Ich habe, dass ich mir selber entrissen werde. Wir hören hier also kein harmloses Angebot von Paulus, wie wir das Leben irgendwie religiös einfärben können oder wie wir selber religiös besser werden können. Nein, wir werden durch den Glauben uns selber entrissen. Ich glaube, wir machen uns nicht wirklich klar, wenn wir zu einem Gottesdienst wie diesem hier kommen, was da wirklich auf dem Spiel steht. Der heilige Gott will uns begegnen und will es mit unserem oft so unheiligen Alltag auf sich nehmen. Und wir können vor diesem Gott nur bestehen, wenn wir nicht die bleiben, als die wir uns selber kennen und als die, die anderen uns kennen. Ich glaube, dass manche Leute, die eher selten zu einem solchen Gottesdienst kommen, eine Ahnung davon haben, dass das nicht so einfach ist, sich dem Anspruch des heiligen Gottes auszusetzen und vielleicht bleiben sie deswegen weg. Wir lesen das ja an sehr vielen Stellen der Bibel. Immer wenn die Jünger mitbekamen, wen sie da in Jesus eigentlich vor sich hatten, dass das Gott ist, der sich in diesem Jesus offenbart, dann sind die ja nicht zum Schrank gelaufen, haben die Gitarre rausgeholt und haben Lobpreissong angestimmt. Nein, die sind auf die Erde gefallen und haben gezittert. Im Hiob-Buch, da zittern die Berge und die Hügel, wenn Gott erscheint. Und Petrus springt vor Jesus ins Wasser und sagt, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Er kann die Nähe Gottes als Sünder nicht ertragen. Und wir, wenn wir heute Morgen mal auf die Liedtexte geachtet haben, dann kommen wir vor Gott auch nur als Sünder vor. Das zieht natürlich runter und wir wollen das immer nicht hören. Aber das ist unsere Ausgangsposition, wenn wir über unsere Stellung vor Gott reden. Und Sünder sein heißt ja nicht, dass wir gelegentlich mal was falsch machen, also eine Sünde begehen, sondern als Sünder sind wir gottlose Menschen. Menschen, die gottlos sein wollen. Luther hat das in seinen jungen Jahren einmal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, kein Mensch kann wollen, dass Gott Gott ist. Da ist so eine nicht totzukriegende Stimme in uns, die danach verlangt, das Sagen zu haben und nicht eben Gott. Und das ist die Situation und die Botschaft, dass Gott uns durch den Glauben gerecht macht, die klingt also nicht sonderlich attraktiv, wenn man erstmal hören muss, dass man Sünder ist vor Gott. Und auch eine Gemeinde und eine Hochschule, die sich zum Anwalt dieser Botschaft macht, ist erstmal gar nicht so einladend. Und auch der Einzelne von uns findet das nicht sonderlich attraktiv, dass das, was ich bin und habe, erstmal nichts gelten soll, dass ich vor Gott als Sünder dastehe. Nun will ich Sie aber nicht weiter deprimieren, sonst gehen Sie nachher nach Hause und sagen, na, der Heiser von der Hochschule war da, hat gesagt, wir sind alle Sünder und es ist alles ganz furchtbar und der 2. Juli ist im Eimer. Wenn wir etwas genauer nachdenken, dann kann uns das auch ganz gut tun, was wir hier hören. Denn der Glaube reißt uns auch los von Dingen, die uns beschäftigen, von unserer Selbsteinschätzung. Ob wir hoch oder niedrig von uns denken, ob uns der Größenwahn zu Kopf steigt oder ob wir mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen haben, der Glaube verschafft uns Abstand dazu. Wir merken also, das könnte uns auch ganz gut tun. Der Glaube verschafft uns Abstand zu unserer gesellschaftlichen Rolle, Abstand zu meiner Stellung in der Wirtschaft, in der Kommunalpolitik, Abstand zu den Gegebenheiten, aus denen ich komme, Abstand zu den Gewohnheiten, Abstand letztlich zu mir selbst. Meine eigenen Schwächen mögen mir also auf die Nerven gehen, der Glaube verschafft mir Abstand dazu. Also, auf der einen Stelle ist das fürchterlich schmerzlich, dass das nichts gelten soll, was ich bin, kann und habe. Auf der anderen Seite merke ich, wie gut mir das tun kann, mich selber loszuwerden. Nun merken wir, das können wir von uns selbst aus nicht machen. Aber wir können das auf Gottes heilsame Weise machen. Wir können das in ein Gebet packen und beten, ich, der ich mir selbst ausgeliefert bin, kann bitten, dass Gott mich mir selber wegnimmt, dass er verhindert, dass ich über meine eigenen Beine stolpere und mir selbst zum Opfer werde. Nun werden die vielen Naturwissenschaftler und Techniker unter Ihnen natürlich schon ganz unruhig. Wo bleibe ich denn, wenn ich mir selber entrissen werde? Und deswegen der zweite Punkt. Durch den Glauben gründet uns Gott außerhalb von uns selbst. Wir außerhalb von uns selbst, das können wir uns nicht richtig gut vorstellen. Ich habe mich schon manches Mal dabei ertappt, wenn meine Kinder den Zwergkaninchen haben ausbüchsen lassen und ich den wieder einfangen musste, dass ich gerufen habe, am liebsten würde ich aus der Haut fahren. Aber im nächsten Moment war ich ganz froh, dass das nicht ging. Schon in der Antike hatte man ein Verständnis dafür, dass man sagte, wir brauchen einen festen Punkt außerhalb dieser Welt, von dem aus man die Welt wieder in Ordnung bringen kann. Als Archimedes die Hebelgesetze entdeckte, hat er diesen steilen Satz gesagt, gebt mir einen festen Punkt außerhalb dieser Welt und da werde ich meinen Hebel ansetzen und die Welt aus den Angeln heben. Aber bekanntlich fand Archimedes diesen Punkt nicht und musste mit seinem Hebel ein Schiff vom Stapel laufen lassen. Außerhalb von uns selber stehen wollen, das würde heißen, dass wir uns dem Nichts anzuvertrauen hätten. Und das macht Angst. Wenn wir sterben, dann müssen wir uns einmal dem Nichts anvertrauen. Denn dann wird uns nichts bleiben als Gott. Und der evangelische Glaube lädt ein, das schon vor dem Sterben zu begreifen, dass uns nichts bleibt auf Gott, als Gott. Auf was können wir uns denn stützen, was mit uns selber zu tun hat? Luther macht ein paar Vorschläge an der Stelle und sagt als erstes, kann ich mich denn auf meine Gesundheit stützen? Gesundheit, das wissen wir, kann man eine Zeit lang trainieren. Auch meine Frau hat mir zum 30. Geburtstag eine Hantelbank geschenkt, steht jetzt im Keller. Nicht die Frau, die ist hier, die Hantelbank steht im Keller. Und es ist gut, sich in Zeiten brüchiger Kassensysteme eine Zeit lang fit zu halten. Aber unsere Gesundheit ist sicher kein verlässliches Gut. Luther geht weiter, das Gewissen. Mein Gewissen ist schwankend. Das urteilt mal so und mal so. Und selten weiß ich, von was es eigentlich gesteuert ist. Luther schlägt noch das Empfinden vor. Kann ich mich auf mein Empfinden verlassen? Mein Empfinden schwankt sehr. Schon ob das Frühstücksei 4 oder nur 3 Minuten gekocht hat, kann das Empfinden eines ganzen 2. Juli stark beeinflussen. So könnten wir also heute Abend noch unsere Person begutachten, aber das hängt von vielen ab, von unseren Erbanlagen, von dem, mit dem wir aufgewachsen sind, von unseren kleinen Niederlagen und großen Siegen. Wir könnten bis heute Abend weiter durchgehen und würden merken, von all dem, was wir hier mit unserer Personzusammenhang vorführen, können wir uns nicht verlassen. Und deswegen brauchen wir, wenn wir etwas suchen, worauf wir uns verlassen, einen festen Punkt außerhalb von uns selbst. Und durch unseren Glauben gründet uns Gott genau da. Luther sagt, in Gottes Verheißung und Wahrheit, die nicht täuschen kann. Kommt uns auch wieder komisch vor, wie kann man denn in einer Wahrheit Grund finden? Aber Luther hatte eben keinen abstrakten Begriff von Wahrheit, wie der heute in der Philosophie diskutiert und auch gefunden wird, sondern wenn Luther von Wahrheit sprach, dann dachte er an den, der von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er dachte an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der sich für mich dahingegeben hat. Diese Wahrheit ist das Versprechen Gottes, dass er uns in Jesus Christus gut ist und dass uns nichts aus seiner Hand reißen soll. Als ich noch in Berlin gearbeitet habe, habe ich mich manches Mal in der S-Bahn dabei ertappt, wenn ich zu schwierigen Terminen unterwegs war, aufs Präsidium und wusste, jetzt wird meine Arbeit hart kritisiert und ich krieg die Leviten gelesen. Dann saß ich in der S-Bahn und habe vor mich hingesummt, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Ne? Außerhalb von mir selber ist meine Identität gegründet. In meines Herrn Hand und da will ich fest drin stehen bleiben. Und ich bin gewiss, dass wenn wir durch den Glauben uns selber weggenommen sind und in unseres Herrn Hand versetzt worden sind, dass sich da viele unserer Lebensbereiche neu sortieren. Das Erste, was ich glaube, was anders wird, ist der Leistungsdruck. Und ich will heute gar nicht über den Beruf, den sie ausüben, sprechen. Ich möchte auch nicht über die Schule sprechen, die unsere Kinder unter Leistungsdruck setzt, sondern kurz über die Gemeinde. Ich habe vor Zeiten gepredigt in der Gemeinde in Schwelm in der Nähe von Wuppertal. Und nach dem Gottesdienst gab es unten in den unteren Räumen ein Gemeindekaffee und da waren dann auch die Kinder aus der Sonntagsschule und die sprangen alle wild durcheinander, buntes Treiben. Nur in einer Ecke saß auf so einer Kiste ein kleiner Junge und sah ganz traurig aus. Ich dachte mir, na, musst mal hingehen und fragen, was ist denn mit dem los? Ich gehe also hin und sage, na, Junge, was ist mit dir los? Alle so fröhlich hier, du bist so traurig, wo klemmt's? Und da guckt er mich ganz traurig an und schüttelt den Kopf und sagt, das ist immer so ein Stress hier, hier kann man nicht mal in Ruhe ein Bonbon essen. Ich meine, wo kommen wir hin, wenn wir den Eindruck bei unseren Jüngsten schon vermitteln, Gemeinde ist ein Ort, da kannst du nicht mal in Ruhe ein Bonbon essen. Klar, es muss was geleistet werden, in der Diakonie, in der Musik, in unserer sozialen Arbeit. Aber ich glaube, dass wir als Christen, die sich selber entrissen sind, einen neuen Bezug zu ihrer Leistung bekommen. Der Druck wird abnehmen. Nicht die Leistung, aber der Druck, der dahinter steckt. Eng mit dem Leistungsdruck einher geht das Legitimationsbedürfnis. Das ist ein fürchterlich schwieriges Wort. Dahinter steckt aber eine ganz einfache Sache. Ein Gießener Philosoph hat beobachtet, dass angesichts des schwindenden Glaubens an Gott, der die Menschen rechtfertigt, die Menschen sich jetzt selber Recht verschaffen müssen. Verzeihen Sie mir ein etwas abstruses Beispiel. Wir waren vor Zeiten unterwegs in Jena und wollten an der Universität jemanden besuchen. Und die theologische Fakultät in Jena liegt am Ende des Fürstengrabens. Und der Fürstengraben ist so eine langgezogene Straße, zweispurig, die endet vorne mit einer Ampel. Wir waren die Ersten, standen an der Ampel. Es war 17 Uhr, die Ampel war rot. Und ich gucke in den Rückspiegel und sage, Sarah, gleich knallt's. Und so war es. Uns ist eine Frau ungebremst hinten drauf gefahren. Wir stiegen aus. Die Unfallfahrerin sagte, oh, tut mir schrecklich leid. Ich bin schuld. Ich war noch so in Gedanken bei meinem letzten Patienten. Ich arbeite da drüben im Krankenhaus. Und jetzt bin ich Ihnen draufgefahren. Lassen Sie uns die Polizei rufen. Wir regeln das und dann können wir den Unfallschaden abwickeln. Dann spitzte sich die Situation etwas zu. Meine Frau wurde ohnmächtig, fiel auf den Bordstein. Der Krankenwagen kam, die Polizei kam, tatü, tata. Und dann, als die Frau von der Polizei verhört wurde, sagte sie, das war ich nicht mit dem Unfall. Das war ein kleines grünes Auto, das hat mich auf die draufgeschoben, ist dann über die rote Ampel weggefahren. Ich war das nicht. Ne? Also der Mechanismus ist uns allen klar. Wenn uns die Dinge zu heiß werden, Wenn wir den Eindruck haben, wir können die Folgen unserer Taten nicht mehr übernehmen, dann entwickeln wir Legitimationsstrategien. Und da sind wir als Menschen sehr erfinderisch. Denken Sie an die ersten Seiten der Bibel, als Adam sagt, nein, nein, nicht ich, das Weib, das du mir gegeben hast, war schuld. Und Sie selber kennen viele solcher Legitimationsstrategien, gehen in Ihrem eigenen Leben, wo Sie sehen, hier versuchen Sie, sich selber Recht zu schaffen. Ich glaube, dass wenn wir uns selber entrissen sind und im Glauben an Christus unsere Identität finden, dass wir das nicht mehr nötig haben, sondern unsere Schuld, die wir fabrizieren, sachlich angucken können. Ich hatte so den Eindruck, als ich 2010 nach Eversbach kam, dass der Umgang mit Schuld in unseren Gemeinden nicht wirklich einen festen Platz hat. Jetzt so in den letzten Jahren erlebe ich immer öfter, dass in Gemeinden so Donnerstagnachmittags 20 Minuten eingerichtet werden. Da ist dann eine Älteste oder der Pastor zugegen. Und da können Leute hinkommen und sagen, da und da bin ich schuldig geworden. Wie soll ich umgehen mit dieser Schuld? Wir müssen das Jahr 2017 nicht Beichte nennen, aber es ist ein hilfreicher Mechanismus, unser Verhältnis zur Schuld zu bestimmen. Wir müssten jetzt noch über weitere Punkte reden, die sich ändern, wenn wir uns durch den Glauben entrissen werden und in Christus gegründet sind. Der Entscheidungsdruck nimmt ab. Unsere Generation und vor allem die noch jüngeren als ich sind ja ständig herausgefordert, sich über ihre Entscheidungen, ihre Persönlichkeit selbst zu konstruieren. Also wer früher A sagte, der musste auch B sagen, aber wer heute A sagt, der muss begründen, warum er B bis Z nicht gewählt hat. Wir sind unter ständiger Entscheidungsnot zu sagen, warum habe ich diese Zeitung, warum diese Turnschuhe. Wir konstruieren über unsere Entscheidungen und Ablehnungen unsere Person. Wenn wir hören, dass unser Glaube uns selber entreißt, nimmt auch dieser permanente Entscheidungsdruck ab und es zieht da Gelassenheit ein. Auch der Umgang mit unserer Angst wird ein anderer. Ich finde ganz fantastisch, hat Annette Pehnt in ihrem Lexikon der Angst 26 Ängste beschrieben, die uns als Menschen heute plagen. Die Angst, älter zu werden, die Angst, das Gedächtnis zu verlieren. Die Angst, die Kinder falsch erzogen zu haben. Die Angst, Lebenschancen nicht ausreichend ausgenutzt zu haben. All das wird anders, wenn wir uns selbst entrissen werden und in Gott unseren Halt gefunden haben. Aber das ist natürlich nur die eine Seite, denn wir kehren auf neue Weise zu uns zurück. Denn durch den Glauben schenkt uns Gott auch uns selbst und einander. Darum ein letzter, ganz kurzer Punkt. Durch den Glauben schafft uns Gott eine neue Identität. Hier entscheidet sich, wer wir sind. Gott macht uns zu Menschen, die ihm recht sind. Er schließt uns an sich selber an. Luther sagt, wir verschmelzen im Glauben mit Christus wie zu einem Kuchen. Da können Sie auch nicht mehr auseinander dividieren, wo das Korn ist und wo der Zucker. Wir werden eine Masse mit Christus. So eng bindet uns der Glauben an ihn. Und wenn Gott mir in Christus gut ist, dann darf ich auch mir selber gut sein. Wenn Gott mich an seine Lebendigkeit anschließt, dann ist mir das eine unerschöpfliche Quelle für meine eigene Lebendigkeit. Das macht mich frei zum Handeln. Das macht mich frei, mich selber zu riskieren. Das macht mich sogar frei, selber so weit zu gehen, dass ich schuldig werde. Riskieren kann ich, etwas falsch zu machen. Für mich in meinem noch jungen Amt als Rektor, als ich das vor 3 Jahren übernahm, war eine Geschichte aus der Kirchengeschichte sehr tröstlich. Als Luther 1521 auf der Wartburg untertauchen musste, da musste Melanchthon die Geschäfte in Wittenberg führen. Und Melanchthon ist nun, wenn Sie die Bilder angucken, schon sehr viel dünner und skrupulöser als Luther, etwas dünnhäutiger. Und er musste viel entscheiden. Die Reformation schien aus den Bahnen zu laufen. Karlstadt räumte die Bilder in den Kirchen ab. Konflikte schaufelten sich hoch. Und Melanchthon schrieb in seiner Not an Luther und sagte, Martin, was soll ich machen? Und Luther schreibt zurück, mein lieber Melanchthon, sündige tapfer. Man muss den Nachsatz natürlich auch hören. Und noch tapferer vertrau dich der Gnade Christi an. Aber eins ist doch gewiss, so sehr sind wir uns im Glauben geschenkt, dass wir uns auch vor der Fehlentscheidung unserer Handlungen nicht ängstigen brauchen. Wir können unseren Kopf einsetzen, so gut wir das eben können. Wir können Verantwortung übernehmen und, wenn es sein muss, uns dabei eben auch die Hände schmutzig machen. Man müsste Luthers Brief an Melanchthon für uns vielleicht heute so übersetzen. Melanchthon, du lässt den heutigen Tag Revue passieren und du wirst feststellen, dass es eine Menge Punkte gab, an denen du fehltest, wo du hättest sein müssen. Da brauchte jemand deinen Beistand, aber du hattest nicht die Zeit, das Geld, die Nerven, die Lust. Du fehltest und was schlimmer war, du hattest keine Ahnung, was dein Fehlen für den anderen als Weichenstellung ins Abseits bedeutet hat. Du erkennst die eigenen Konsequenzen deines Fehlverhaltens nicht einmal. Du kannst Gott nur bitten, dass er die Nullstellen, die du gelassen oder geschlagen hast, füllt in einem Leben mit seiner Güte, in einem Leben, das du gar nicht mehr erreichst. Du kannst nur bitten um Vergebung für den Tag, der war. Aber nun seien wir realistisch. Der morgige Tag wird nicht viel besser werden. Morgen Abend sind wir in derselben Situation. Also, dass wir wissen, dass Gott uns nicht nur vergeben muss, was wir getan haben, sondern auch vergeben muss, was wir tun werden. Wir kommen buchstäblich nicht durch die Zeit, außer im Vertrauen auf Gottes Gnade und Vergebung, die er uns im Glauben schenkt. Gott schenkt mich mir und deswegen darf ich mich annehmen in all dem, was Gott mir an guten Gaben zuwendet. Ich darf mich bejahen. Luther hat das vorgemacht. Er hat komponiert, er hat musiziert, hat Choräle verfasst und ist dabei sehr gelassen geworden, weil er sich im Glauben gehalten wusste. Als Luther alt war, sagte er, als er im Garten saß, während ich hier sitze und mit meinem Freund Nikolaus von Amsdorf Wittenbergisch Bier trinke, bricht sich das Evangelium seine Bahn. Luther hat es für seine Person gewusst und auch so gelebt, dass der, der glaubt, sich selber geschenkt ist. Ich glaube, wir sollten uns 2017 auch an diesem Punkt ruhig wieder stärker auf Luther besinnen. Und ich glaube auch, dass eine Gemeinde, so ein Ort, wo Gott Menschen sammelt, die sich selber entrissen sind, dann sehr attraktiv wird, weil das durchscheint in unseren Gottesdiensten, im Umgang miteinander, bei den zahlreichen Aktivitäten. Das scheint durch, dass wir in Christus gegründet sind. Auch das können wir nicht machen, sondern wir können das nur in ein Gebet an Gott fassen und Gott dafür danken, dass er uns in Christus durch den Glauben eine neue Identität schenkt. Wie kommt man zu diesem Glauben? Nicht durch Argumente, glaube ich. Niemand hat Luther vorgerechnet, wie sinnvoll das sei, die Heilige Schrift zu studieren und ins Kloster zu gehen. Niemand hat mir damals in den 80er Jahren bei einer Saalevangelisation in meinem kleinen Heimatdorf gesagt, wie sinnvoll das ist, jetzt das Leben in Jesu Hand zu legen. Gott ruft. Und das tut er auf ganz unterschiedliche Weise. Bei Luther durch ein Gewitter, bei einem anderen durch eine Lebenskrise. Beim anderen sind es wieder Leute aus der Familie oder andere Zeugen des Glaubens, die den Anstoß zum Glauben geben oder vielmehr durch die Gott den Anstoß zum Glauben gibt. Aber so viel lässt sich sicher sagen. Wer eine Kirche betritt oder Kontakt zur christlichen Gemeinde, sei es im Autohaus oder im Kino, sucht, der ist am Anfang eines solchen Weges, wo ihm Gott begegnen will. Und er befindet sich mitten auf diesem Weg, wenn er seinen Stolz überwindet und Gott bittet: Mensch, Herr, nimm mich mir selber weg, gründe mich in dir, danke, Herr. Dann wird die Gerechtigkeit aus Glauben zu einer täglichen Kraftquelle werden. Amen. Wir stehen auf und beten gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, guter Gott, wir danken dir, von dir heute Morgen zu hören, dass du uns von uns selber wegreißt und bei dir gut aufhebst. Du siehst, wo wir uns von dir entfernt haben, wo wir nicht darauf vertrauen, dass du unser Gott bist und uns in deiner Hand hast. Du siehst, wo wir versuchen, uns selbst recht zu schaffen und siehst, wie schwer wir uns damit tun, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Herr, wir kommen zu dir mit der Bitte, reiß uns los von allem, was uns bedrückt, aber auch von unserem falschen Stolz und von unserer Selbstherrlichkeit. Gründe uns in dir und schenk uns Glauben an dich. Du bist der feste Grund, der nicht wankt. Danke für die Gemeinde, auch hier in Waldorf-Wiesloch, einen Ort, an dem du Menschen sammelst, die an dich glauben. Danke, dass wir gemeinsam mit dir unterwegs sind und lass uns neu als Geschenke aneinander begreifen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen frisch und munter: Allein deine Gnade genügt.